Mein heutiger Gast ist Frank Kappel. Er ist VP Solution Engineering von Cooper Software. Und ich habe mit Frank über den Endgegner im B2B-Softwarevertrieb gesprochen, nämlich der Enterprise Sales. Frank nimmt uns mal mit, was es eigentlich bedeutet, sich auf einen Termin vorzubereiten vor Ort beim Kunden, wo über 70 Mitentscheider in einem Auditorium sitzen. Und wieso er sagt, dass Pre-Sales vor allem auch Entertainer sein müssen und welche Philosophie er zum stets geliebten Thema Ausschreibung eigentlich verfolgt. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch, bei dem ich auch selbst wieder richtig die Begeisterung gespürt habe, warum Pre-Sales so genial ist. So, und damit starten wir direkt rein mit Frank Kappel. Für den Kontext ist es vielleicht mal ganz gut zu verstehen, mal so ein paar Grundsatzfragen zu klären. Erstens, wie groß ist eigentlich dein Team, Frank? Und was habt ihr typischerweise für Ticketgrößen und Sales-Cycle-Längen? Einfach, dass wir so ein bisschen den Rest des Gesprächs in den Kontext setzen können.
Ja, ich habe ungefähr 15 Mitarbeiter. Die sind über ganz EMEA verteilt. Das heißt wirklich von Südafrika, ganz Europa und Mittlerer Osten, in Dubai zum Beispiel. Ja, Ticketgrößen sind bei uns. Wir haben von kleinsten Größen bis zu größten Größen. Das heißt wirklich von, startet bei ein paar hunderttausend oder hunderttausend Euro bis hin zu mehreren Millionen. Das hängt natürlich davon ab, welche Firmengrößen es sind.
Und jetzt am oberen Ende, was sind so die typischen Vertriebszyklen? Also sind wir wahrscheinlich schon teilweise bei vielen Monaten, vielleicht sogar noch darüber hinaus. Oder?
Ja, das ist halt Enterprise Sales und das heißt, das ist wirklich dann, Rekord sind glaube ich 3 Monate. Ja, aber normalerweise sind das mindestens ein halbes Jahr und meistens 1 bis 2 oder mehrere Jahre. Das hängt wirklich davon ab, was du da nachverfolgst.
Und jetzt hast du gerade schon so ein schönes Stichwort genannt, Enterprise Sales. Und du und ich, wir sind ja schon seit einigen Wochen mal so im Austausch. Und du hast mir von einer Geschichte erzählt, da würde ich gerne mal so ein bisschen reingehen. Also den Kundennamen müssen wir dabei ja gar nicht erwähnen. Es geht mehr um den grundsätzlichen Setup. Da hast du gesagt, hey, wir waren vor Ort beim Kunden für eine Woche in Rom irgendwie, hast du, glaube ich, gesagt. Und im Auditorium waren irgendwie 70 Leute. So, und als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, okay, also ich habe in meiner Vertriebszeit ja auch schon so einige Enterprise-Deals gemacht, aber das war so eine Größenordnung, wo ich sage, die habe ich jetzt noch nicht so gesehen, was für mich dann auch der Trigger war zu sagen, da würde ich gerne mal ein bisschen reingehen, wie man sowas eigentlich aufbaut. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Ist das für euch ein Standard-Setup, dass ihr solche großen Entscheidergremien habt und dann eine Woche lang beim Kunden seid? Führ uns mal so ein bisschen durch.
Ja, das ist bei uns jetzt nicht der Alltag, aber das kommt schon häufiger vor, weil wir halt eine Software anbieten, die wirklich für alle Endanwender des Unternehmens da ist und auch alle Lieferanten betrifft. Das heißt, das kann Hunderttausende von Mitarbeitern und ebenfalls Hunderttausende von Lieferanten betreffen. Das bedeutet, dass die Auswahl halt entsprechende viele Stakeholder hat und du hast halt Teilnehmer von Einkauf, von Rechnungsabteilung, von Lieferantenmanagement, Vertragsmanagement, Sourcing. Das heißt, du hast extrem viele Stakeholder zu managen, auch Legal und IT natürlich ganz stark. Und dann bildet sich automatisch eine Gruppe, wenn du überlegst, dass das auch weltweite Verkaufszyklen sind, wo dann halt dann auch die Mitarbeiter aus der ganzen Welt da sind und jeder will mitsprechen. Da kannst du die Nummer einfach hochfahren. Ja, wenn du noch ein paar Endanwender mitnimmst, die schauen wollen, wie das System aussieht, dann ergibt sich diese Zahl automatisch. Und wir haben das sehr, sehr häufig, also bei den ganz großen Sales Cycles, dass dann halt so viele Mitarbeiter da sind und zumindest mal sehen wollen und mitsprechen wollen. Vorbereitet ist natürlich, das geht über mehrere Wochen. Wir möchten meistens halt natürlich sagen, okay, da gibt es bestimmte Teile, machen wir das alleine. Kommt da auch vielleicht ein Partner mit hinzu, einer von den großen Solution Integratoren. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber natürlich die ganz großen, die da bekannt sind. Und dann teilen wir die Agenda halt auf. Ja, wer macht die ganzen Anwendungsfälle, wer zeigt die dementsprechend, dann geht es darum, wie integrieren wir in die Backend-Systeme, wie läuft so eine Implementierung ab, wie läuft das Change-Management ab, weil die Leute wollen ja wirklich auch ein Gefühl dafür bekommen, für die handelnden Personen, für die Software natürlich auch, aber auch für die handelnden Personen. Und dann kannst du mehrere Tage natürlich locker füllen, weil dann hast du auch bestimmte Teile, die sind dann nicht für alle relevant, sondern vielleicht nur für Teilgruppen relevant, für die Rechtsabteilung, wie verhandle ich meine Verträge, für die Expertenausschreiber, wie mache ich meine großen Verhandlungsdinge in so einem System? Für die Rechnungsabteilung, wie kann ich meine Rechnung prozessieren? Und so ergibt sich das ganze Thema über mehrere Tage natürlich.
Ihr von der Cooper-Seite kommt dann sozusagen mit einem, Anführungszeichen, mit einem Bus daher, mit vielen Kollegen wahrscheinlich und macht so die weiten Conker, wenn ich dich richtig verstehe.
Das kommt immer drauf an. Ja, also der große Vorteil, das ist auch, ich will kein großes Tennis hier betreiben, warum wir so super sind. Aber wir können das halt auch dementsprechend mit einem relativ kleinen Team machen, weil die Lösung sehr, sehr anwenderfreundlich ist Und das hat auch hier in Deutschland einige Deals gebracht, weil ein großer Konkurrent aus Walldorf, da kommt ja auch ein bekannter Kollege her von dir.
Ja, so habe ich schon mal gehört, ja.
Die kommen dann immer mit dem Bus, ja, und erzählen dann halt, bringen dann teilweise nicht die richtigen Leute mit, also müssen sie wieder heimkehren und wiederkommen. Und bei uns kann es dann halt einer machen. Das ist halt einer, kann wirklich die Lösung vorstellen. Aber bei solchen Großen ist ja natürlich auch dann, die wollen ja die Rollen sehen. Das ist ja auch das Game, dass du sagst, wir haben dedizierte Rollen für die Implementierung, für Kundensupport und so weiter. Deswegen kommst du mit den Leuten natürlich da, die Rollen halt auch dann im System halt haben.
Okay. Aber ihr seid dann schon mal, ich sag mal, Mindestbesetzung ist dann schon Account Executive plus jemand aus deinem Team SE oder SC, wie es bei euch heißt.
Ja, also ich habe auch ein paar interessante Stories, wo der Salesman schon ausgefallen ist wegen Krankheit und ich alleine dahin musste. Aber klar, das ist normalerweise das Core-Team, der Vertriebler und der Solution Consultant oder der Pre-Sales, so das Core-Team. Aber meistens halt auch Leute, die dann den Business Case vorstellen, die den Value Case vorstellen, die sagen hier, das ist, wie wir die IT-Security machen, wie wir das Hosting betreiben und so weiter. Also dedizierte Rollen und auch mehr Leute mit mehr Wissen, als ich dann noch habe.
Okay. Jetzt haben wir über diesen einen konkreten Case gesprochen. Du hast gesagt, einige Tage vor Ort. Aber wir sind ja immer noch im Pre-Sales. Das heißt, der Kunde ist in dem Moment eigentlich noch in einem Auswahlverfahren und hat unter Umständen diesen Aufwand sogar doppelt oder dreifach, je nachdem, wie viele Mitbewerber sich angeguckt werden dann, oder?
Ja, aber absolut. Es lohnt sich halt aber trotzdem, weil erstens mal habe ich ja gesagt, es geht um eine Millionengröße, ja, von Euro, die da ausgegeben wird. Das sind teilweise Vertragszyklen zwischen ein und x Jahren. Also wir haben dann wirklich auch Kunden, die sich langfristig binden, 6, 10 Jahre. Und wie gesagt, das betrifft auch alle Endanwender, also alle Mitarbeiter des Unternehmens. Also wenn ich da einen großen Versandhandel, der bei euch wahrscheinlich auch öfters zu Hause anklopft, da nehme, ja, der dann schöne Paketzentren hier in Deutschland hat, die haben dann über 500.000 Mitarbeiter zum Beispiel. Die haben dann alle Mitarbeiter auf dem System drauf. Und du kannst dir vorstellen, alle Lieferanten, das heißt alle Lieferanten, die Logistik betreiben, die irgendwas dem Unternehmen zuliefern, also wirklich jeder Lieferant. Und es können auch teilweise 100.000 oder Millionen von Lieferanten sein, wenn du den weltweiten Scope halt dann dir anschaust. Und dann lohnt sich natürlich so einen Aufwand zu betreiben, weil langfristige Bindung, große Kosten und es betrifft alle Leute, die mit dem System da zu tun haben.
Ja, ergibt Sinn. Das heißt, selbst wenn ich angenommen jetzt dreimal diesen Aufwand investiere und mit verschiedenen Anbietern jeweils eine Woche verbringe, ist es im Verhältnis zu dem, was ich dann hinterher mit der Software mache, durchaus noch gerechtfertigt und vielleicht sogar nur ein Minimalinvest gegenüber dem, was ich an Geld in die Hand nehme, aber auch welchen Exposure diese Lösung hat, jetzt in eurem konkreten Fall.
Und das hat ja auch mehrere Gründe. Erstens mal beginnt das Change Management ja schon im Vertriebszyklus. Ja, dass du wirklich auch schaust, was kommt da so für eine Lösung. Dann nimmst du auch die ganzen Beteiligten mit an Bord, um bei der Auswahl dabei zu sein, weil du kannst Leute leichter überzeugen später, wenn du sagst, du warst doch bei der Auswahl dabei. Also die Lösung ist doch auch deine Entscheidung gewesen. Und das ist nicht ein Push dann in die Organisation hinein. Da ist es wichtig, die Leute halt mit an Bord zu nehmen, gerade frühzeitig und dann auch da zu schauen, schau dich mal die Unterschiede an, das sind die Vor- und die Nachteile, wie haben die sich präsentiert. Und dann kannst du bei konsensgetriebenen Unternehmen halt auch dann eine viel bessere Implementierung machen.
Das heißt, ist das eine Empfehlung, die ihr euren Kunden mit reingibt, dass ihr sagt, hey, schaut mal, dass ihr den Entscheiderkreis noch erweitert, um die Endanwender, um die Akzeptanz später bei Projektbeginn zu erhöhen? Eine bewusste Sache, die ihr aussteuert?
Es gibt jetzt die Sales-taktische Sicht, wo ich sage, ich will so wenig wie möglich entscheiden, dann schnell zum Ziel. Aber natürlich die Consulting, also meine Erfahrung ist halt, schau dir vor allen Dingen die Leute, die kritisch sind, an und nimm die mit an Bord. Weil dann hast du später keine Roadblocker. Du hast dann Leute, die da mit in der Entscheidung dabei waren. Und dann fällt dir sowas viel einfacher. Weil du willst ja auch aus diesem Push raus, du willst ja eher ein Pull-System haben. Dass die Leute das wirklich wollen, das System. Und das sehen wir ganz häufig, dass die da halt die ersten Ergebnisse sehen von anderen Einheiten und sagen, oh, das will ich auch. Ich will auch bessere Durchlaufzeiten haben. Ich will auch ein einfacheres Leben haben in meinem beruflichen Umfeld. Und kommt zu mir und implementiert die Lösung halt bei mir vor Ort, in meiner Business-Einheit. Und das willst du ja haben. Und du willst ja nicht immer jedes Mal den internen Verkaufszyklus starten, zu sagen, hier, guck mal, die Vorteile sind die und das ist ganz toll. Ah, super, aber wir haben es schon ausgewählt für euch. Ja, aber ihr könnt einfach nur bezahlen. Ja, das ist halt schwieriger.
Jetzt hast du jetzt schon gesagt, ihr habt ja offensichtlich auch dann die Projektmanager, die Consultants, die später in die Umsetzung gehen, unter Umständen sogar mit Partnern. Welchen Beitrag kann denn das Pre-Sales-Team dabei leisten, diesen Change-Management-Prozess schon irgendwie anzustoßen? Oder sagst du, die sind da erstmal bei voraus, weil unser Fokus ist Fachlichkeit und Technik?
Pre-Sales ist ja mehr als einfach nur Fachlichkeit. Ja, Pre-Sales ist ja wirklich, du bist ja sozusagen der Entertainer. Deswegen, ihr habt ja auch eine schöne Veranstaltung, die jetzt dann bald kommt. Das ist auch genau das Motto, was ich sehe. Wir sind keine Ja-Sager im Pre-Sales. Du musst den Leuten halt wirklich sagen, hier, passt mal auf, den Prozess, den ich euch so vorstellt, das ist ganz toll, aber nicht das Best Practice.
Im April 2024 in Berlin findet das größte Enablement-Event für Pre-Sales statt, was es je in Europa gegeben hat. In über 10 Keynotes und 20 Workshops erlebst und lernst du von echten Pre-Sales-Experten und Führungskräften. Dabei sind schon Teams von SAP, Salesforce, HubSpot, Miro, Cooper, Splunk und viel mehr. Sichere dir jetzt für dich und dein Team einen Platz unter artist-circus.com. Das ist ARArtist mit Doppel-R-circus.com. Link natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, dich vor Ort zu treffen. Und jetzt zurück zur Folge.
Wir haben hunderte andere Kunden, die machen das so, also anders. Überlegt euch mal, ob euer Prozess halt so Bestand haben soll oder ob ihr bereit seid für Change und den halt anders machen wollt. Weil das ist erfolgsbringender. Und das ist halt das, worauf es ankommt. Weil wir haben, mein ehemaliger CEO hat mal gesagt, wir wollen keine Kunden glücklich machen, wir wollen die erfolgreich machen. Weil wenn die erfolgreich sind, dann kommt das Glück automatisch, da kommt die Zufriedenheit automatisch. Das ist halt das, was uns da antreibt. Zu sagen, hier, das ist ein schlechter Prozess, den würden wir so nicht machen. Wir haben die Erfahrung und auch mit unseren Businesspartnern, wie so die großen SIs, das zu tun. Die Herausforderung ist halt, dass auch solche Kunden so einen Verkaufsprozess halt ein-, zweimal in ihrer Karriere machen. Wenn ich da Einkaufsleiter bin, dann wähle ich so eine Software ein-, zweimal in meinem Leben aus. Und ich bin tagtäglich damit beschäftigt, bei den größten Unternehmen der Welt das zu beraten, das zu machen. Das heißt, ich maße mir an, dass ich das vielleicht besser weiß als sogar jemand, der da bei einem großen Unternehmen die größte Macht hat.
Ja, genau, das Stichwort Buyer Enablement im Prinzip. Ne? Wir verkaufen nicht mehr, sondern wir befähigen unseren Kunden dazu, eine gute Kaufentscheidung zu treffen. Und jetzt hast du gerade gesagt, du siehst Pre-Sales nicht als Ja-Sager. Und gleichzeitig hast du auch gesagt, du sprichst am liebsten mit den Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben zu einem gewissen Projekt, um dort diese Hindernisse schnell zu identifizieren. Klingt für mich jetzt schon auch nach einem klassischen, ich sag mal, Reibepunkt, auch mit dem Vertrieb vielleicht, weil du sagst, okay, die Kollegen aus dem Vertrieb, die haben ihre Abschlussquoten, die wollen die Sales Cycle eher verkürzen. Wie managst du das mit deinem Team intern?
Ich bin so ein bisschen der Roadblock. Also ich bin derjenige, der so ein bisschen die Hitze auf sich nimmt. Ja, weil ich dieses Team natürlich leite. Und ich will natürlich nicht die Chemie zwischen meinen Mitarbeitern und dem Sales-Team da irgendwie beeinflussen. Und die kommen dann schon mir, weil ich bin auch derjenige, der zu Anfang bei der Qualifizierung halt die Leute mal challenged und sagt, hier ist das der richtige Account, den wir da irgendwie uns da antun wollen oder halt nicht. Und ich habe da hier so einen Spitznamen jetzt bekommen bei meiner Unternehmung, wo ich hier arbeite. Den möchte ich jetzt nicht hier Schade. Ja, aber das ist halt, natürlich gibt es da Reibung. Und das habe ich auch irgendwann gelernt, dass das auch vielleicht ein Teil meines Charakters oder meiner Philosophie ist. Ich mag diese Reibung. Ich merke das, wenn der Kunde ein bisschen hitziger agiert, wenn der Sales ein bisschen leidenschaftlicher da ist. Das macht mir Spaß. Ich gehe dieser Konfrontation nicht aus dem Weg. Ich teilweise, vielleicht auch zu stark, forciere ich diese Reibung. Weil irgendjemand hat mir mal gesagt, aus Reibung entsteht Liebe. Das ist halt auch genau, wie es sein soll. Und du willst ja auch als Trusted Advisor rüberkommen und nicht einfach nur als jemand, der da irgendwas verkauft. Dafür habe ich ein breit genuges Kreuz und viel zu viel Erfahrung, dass ich mir von irgendjemandem sagen muss, wie es funktioniert. Ich bin immer bereit, da zu akzeptieren und auch andere Meinungen zu akzeptieren, wenn die besser sind als meine. Aber so lange können wir drüber diskutieren. Eine gesunde Diskussion hilft, glaube ich, immer.
Ja, ich hatte meinen Vertriebskollegen, liebe Grüße gehen raus an den Marc, der hat immer gesagt, ohne Reibung keine Wärme.
Genau.
Geht er in die ähnliche Richtung. Also finde ich einen sehr smarten Ansatz.
Du musst ja auch dich ein bisschen unterscheiden. Du musst ja auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ansonsten, guck mal, wir haben ja gerade gesagt, so ein Unternehmen schaut sich so eine Sales-Veranstaltung x-mal an. Und wenn du da nur deinen Einheitsbrei halt ablieferst, dann irgendwann in deinem Kopf, wenn ich jetzt da auf deiner Seite wäre, das wird doch alles verschwimmen. Wer hat das Feature präsentiert? Wer hat das präsentiert? Ich habe doch nach 10 Sessions keine Ahnung mehr, wer irgendwas gemacht hat. Aber der Frank, der war ein bisschen blöd. Der hat uns da gechallenged und ach, das bleibt in Erinnerung. Das ist halt dann irgendwann, da gab es einen Schauspieler, der irgendwann gesagt hat, Hauptsache, es gibt halt Neues, ja, dass du einen bleibenden Erinnerungsspot hinterlassen hast.
Und jetzt haben wir ja gerade im Vorgespräch sogar schon drüber gesprochen, weil ich habe ja dich so ein bisschen gebrieft, wie wir typischerweise die Vorstellung in unser Interview gestern im Podcast handhaben. Und da hast du auch direkt gesagt, ja, will ja sowieso keiner hören. So eine Vorstellung auch beim Kundentermin schieben wir nach hinten oder machen wir gar nicht. Vielleicht können wir es ja mal ganz konkret machen. Wie gestaltet ihr denn beispielsweise, dieser Kundentermin geht jetzt los, der AE kommt, deine SCs kommen. Wie ist denn für dich ein Idealeinstieg in so einen Termin, um mal ein Beispiel zu geben?
Das kommt immer drauf an, was der Kunde schon weiß. Also ist teilweise, du gehst ja auch nicht auf ein Date und lässt deine Vorstellung weg. Ja, also wenn du einen Ersttermin hast, dann musst du halt erstmal dich vorstellen, dass du erstmal das Recht hast, sozusagen mit den Leuten zu reden. Woher kommst du? Wie sieht dein Gartner-Quadrant-Platzierungsthema aus? Was für Referenzkunden kannst du anbieten? Dass du überhaupt erstmal, dass die sehen, aha, das ist jemand, der könnte eine Lösung sein, die wir vielleicht auch wirklich einsetzen wollen. Da musst du erstmal deine Visitenkarte abgeben. Aber das musst du möglichst kurz gestalten, weil wir versuchen uns immer halt in den Kunden hineinzuversetzen und zu schauen, die Messages, die wir rüberbringen wollen, das habe ich mal damals bei Accenture gelernt, also dass drei Messages solltest du zu Anfang sagen, die du hinterlassen möchtest und immer wieder die drei Messages halt da postulieren und am Ende dann zusammenfassen. Das sind die drei Kernelemente, die wir wirklich dann euch als Erinnerungsthema hinterlassen möchten. Und so denken wir immer, dass wir möglichst interessant das Ganze gestalten, keinen Unsinn erzählen, sondern immer wertschöpfende Dinge halt in so einer Präsentation auf jeder Seite halt haben.
Jetzt gehen wir nochmal zurück auf diesen einwöchigen Termin da mit den 70 Menschen im Auswahlverfahren. Wie darf ich mir das konkret vorstellen? Habt ihr dann, du hast ja schon über Breakouts gesprochen und darüber, dass verschiedene Stakeholder-Kreise sich für unterschiedliche Dinge interessieren und ihr entsprechend auch mit den Kollegen dann vor Ort seid. Findet da zum Beispiel noch sowas wie Discovery statt oder ist das eine reine Bespielung von dem, was ihr schon gelernt habt zu dem Zeitpunkt und ist gelaufen?
Das ist ja wieder so eine Philosophiefrage. Discovery hört niemals auf. Aber das ist jetzt nicht mehr der Zeitpunkt, wirklich Discovery zu machen. Du hast sozusagen deine Use Cases, du kennst deine vertraglichen Themen oder noch irgendwelche Themen verhandelt werden müssen. Du kennst deine kommerziellen Themen, die dann da gemacht werden sollen, Implementierungsthemen. Das heißt, du hast Sessions, die dann im großen Auditorium stattfinden, ja, wo es dann um allgemeine Themen geht. Du hast aber auch deine Breakouts, wo dann die Legal-Leute sich zusammensetzen und dann hart verhandeln über Klauseln, die sie dann da drin haben wollen, heraushaben wollen oder anders formuliert haben wollen. Dann hast du deine üblichen Sales-Geschichten, die dann halt dann stattfinden. Dann deine Executive Bridge, die dann irgendwie stattfindet. Das heißt, es sind so kleinere Meetings rundherum um das große Meeting. Und die anderen wollen auch noch eine Agenda haben, eine ganz normale, bespaßte Agenda. Aber das heißt, du hast einen Hauptstream und viele Nebenstreams in so einem Thema.
Das heißt, also Discovery hört zwar nie auf, aber es in dem Moment ist schon einiges gelaufen, weil ihr schon den Kunden sehr tief verstanden habt zu dem Zeitpunkt.
Das ist ja auch ein Investment unserer Seite. Das ist ja auch ein Riesenkostenelement. Du reist dahin, du musst über den CO2-Footprint halt nachdenken. Ja, was machst du da dementsprechend? Wen kannst du remote machen? Aber im Endeffekt ist es beim Sales immer schwierig zu sagen, wir kommen nicht vor Ort. Weil du versuchst, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Du versuchst ja, die Augen zu lesen, die Gedanken aufzunehmen. Das ist ja viel mehr, als du per Zoom eigentlich überhaupt machen kannst. Und viel findet ja auch in den ganzen Kaffeegesprächen mal statt oder außerhalb. Leute, die sich am großen Auditorium nicht getraut haben, eine Frage zu stellen, die kommen in der Pause dann zu dir und fragen nochmal diese entscheidende Frage. Die kannst du vielleicht später nochmal in der großen Runde aufnehmen. Und deswegen ist so ein Termin vor Ort Gold. Da geht es wenig dran vorbei, weil schlussendlich, das ist auch wieder so eine Plattitüde, aber Menschen kaufen von Menschen. Und gerade bei so einer großen Lösung, wenn da nicht die Chemie passt, dann kannst du es auch sein lassen.
Ja, also ich habe darüber auch nochmal so nachgedacht, weil in den Gesprächen, die wir bisher so geführt haben, hast du auch oft von Dienstreisen erzählt. Also du bist, glaube ich, relativ regelmäßig unterwegs. Ich habe gesehen, letztens warst du in Johannesburg, da habe ich mich sehr gefreut, da habe ich ja mal eine Zeit lang gelebt. Und dann habe ich nochmal so für mich reflektiert, so wie viel Vor-Ort-Besuch braucht es und wie viel Hybrid oder vielleicht rein virtuelles Verkaufen ist eigentlich angebracht. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit dir zuhöre, dann hört sich das für mich so an, das ist so der Endgegner im B2B-Softwarevertrieb. So, das sind sehr, sehr große Deals. Das sind lange Deal-Cycles. Und wenn du jetzt in so einem Auswahlverfahren bist, 70 Mitentscheider, zwei von euren Konkurrenten vielleicht sind vor Ort, ihr seid nicht vor Ort, würde vermutlich schon gar nicht funktionieren.
Nein, das funktioniert nicht. Und du hast ja auch gerade als Manager ist halt schwierig. Ja, du hast erstens mal diese Sales-Termine müssen vor Ort stattfinden, nicht alle. Ja, da musst du auch dann abwägen, da was du machst. Und du musst ja auch heutzutage wirklich ökologisch denken, sozusagen hier nachhaltig denken. Was müssen wir da tun? Aber Vertrieb ist halt Klinken putzen und vor Ort zu sein, persönliche Beziehungen aufzubauen. Wie schaffst du sowas über Zoom? Bei Zoom, gerade im Pre-Sales, da geht so viel verloren, dass du alle Leute wirklich siehst, dass du die Frage in den Augen erkennst, dass du die Body Language sozusagen von allen Beteiligten im Raum lesen kannst. Das ist bei Zoom gar nicht möglich. Zumindest heutzutage, da müssen wir ganz andere, vielleicht technische Lösungen finden, um das halt mit auch aufzunehmen zu können. Die Emotionen, die da eine große Rolle spielen. Und dann habe ich zum einen die Sales Cycles, die eigentlich vor Ort stattfinden müssen, meiner Meinung nach. Und dann hast du natürlich auch Mitarbeiterführung. Ja, du kannst Mitarbeiter nicht einfach nur betreuen, indem du per Zoom ab und zu mal dich da in den Lebensalltag einklingst. Da geht es auch darum, jetzt keine Familie aufzubauen, aber Freundschaften aufzubauen, Leute langfristig zu halten, auch die Probleme mitzubekommen, die mal in den Arm zu nehmen und wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind und auch mal so ein bisschen zu gucken, hat er Probleme, hat sie Probleme, gibt es da irgendwelche anderen Dinge, die ich da lösen kann und auch mal das Arbeitsumfeld direkt mitzuerleben. Und natürlich kann ich auch eine Bewertung von Mitarbeitern viel besser machen, wenn ich bei Terminen direkt dabei gewesen bin. Ansonsten bin ich immer oft auf andere angewiesen, zu sagen, ach, das war scheiße, das war schlecht, das war gut. Und dann kommen beide Seiten auf mich zu und dann bin ich wie der Papa, der da steht zwischen Sales und Pre-Sales. Ah ja, beide haben eine andere Meinung. Was ist denn jetzt die richtige Meinung?
Ja, finde ich total wertvoll und hat mich gerade selber so ein bisschen in die Reflexion gebracht, meiner eigenen Führungszeit im Solution Engineering. Ich hatte auch noch immer auch diese Herausforderung, wenn ich selber nicht in den Terminen dabei war, abgesehen von den Dingen, die du gerade gesagt hast, aber ich habe mich schon auch in der Verantwortung gesehen, irgendwie auch zu coachen und meine Mitarbeiter zu entwickeln. Und wenn ich selber nicht dabei bin, dann ist das eigentlich unmöglich, weil du das taktische Verhalten im Termin nicht einschätzen kannst, wenn du halt nicht dabei warst, das liegt ja auf der Hand. Und gleichzeitig habe ich das aber für mich zumindest als zentrales Element auch meiner Rolle verstanden, die Mitarbeiter eben auch so zu coachen, wo ich glaube, okay, wenn du so und so agierst in solchen taktischen Situationen, dann wird am Ende das für alle Beteiligten besser funktionieren.
Ja, es ist halt wichtig zu erkennen, wann du coachst. Beim Kundentermin würde ich nicht coachen.
Ja, währenddessen sicherlich nicht. Ja.
Außer es eskaliert oder da ist wirklich die Kernmessage wird nicht an den Mann gebracht oder an die Frau gebracht, dann würde ich das schon tun. Aber du musst halt schauen, und du musst dich auch zurücknehmen. Das Schwierigste für mich, weil ich bin ja auch eher so forecoming, also sehr, sehr aktiv und meinen Mund zu halten fällt mir schwer. Sonst wäre ich vielleicht auch nicht im Pre-Sales. Das ist aber als Manager eine ganz andere Rolle. Du musst da drin sitzen und musst die anderen Leute, den Sales, den Pre-Sales, die Rolle spielen lassen. Der muss ja auch Trusted Advisor werden und so weiter. Und danach musst du halt schauen, hier, guck mal, du hast vergessen, die Kundenstory anzubringen, die Referenzstory anzubringen. Oder das hast du gut gemacht, wie du es da mit deiner Art und Weise halt präsentiert hast, super. Aber immer halt Ziel mit Verbesserungsvorschlägen, also normales Feedback, ja, und auch kein emotionales Feedback, sachliches Feedback. Und das ist dann sehr, sehr positiv. In alle Richtungen halt auch hinein.
Ja, jetzt hast du von deinen Führungsaufgaben oder von deinem Rollenverständnis als Führungskraft ja schon so ein bisschen gesprochen, ne? Du hast vorhin gesagt, du bist so auch der mal so intern die Deals challenged. Gleichzeitig haben wir jetzt ein bisschen über das Coaching gesprochen. Wie oft hast du da so einen Prozentsatz? Wie oft bist du denn heute noch beim Kunden dann in deiner Rolle?
Ich versuche das halt. Das macht mir auch Spaß. Das ist ja das, was mir am meisten Spaß macht. Die Managementrolle mache ich, weil ich es machen muss. Aber das, was mir halt am meisten Spaß macht, ist halt beim Kunden zu sein. Das ist halt eigentlich finde ich schade, dass ich jetzt nicht mehr in dieser richtigen Pre-Sales-Rolle bin. Sozusagen derjenige, der den Deal gebracht hat, der den Kunden überzeugt hat, der am meisten gefeiert wird. Das bin ich halt jetzt nicht mehr. Das ist halt schade. Das tut mir auch so ein bisschen weh. Aber dann freue ich mich umso mehr für meine Mitarbeiter, die dann irgendwas gemacht haben. Das ist halt eine andere Freude. Das ist halt, du bist jetzt nicht mehr der Sprinter, der den 100-Meter-Sprint gewinnt. Du bist jetzt der Trainer sozusagen, der sich dafür freut, für deinen, der den 100-Meter-Lauf gewonnen hat. Das ist eine ganz andere Rolle und das macht auch Spaß. Ja, musst du halt annehmen. Aber du hast viel mehr mit administrativen Tätigkeiten zu tun, als wirklich mit dem Frontend. Aber ich versuche so häufig wie möglich beim Kunden zu sein, entweder auch meine Mitarbeiter zu erleben oder halt wirklich dann auf einer gewissen Art zu bridgen. Du bist ja sozusagen, auch wenn ich das irgendwie blöd das Wort finde, du bist dann Teil der Executive Bridge, ja, weil ich so einen tollen VP-Titel habe und dann, ja, aber ich gebe auf Titel überhaupt nichts. Ja, das merken auch die Kunden sehr stark. Ob jetzt der Mitarbeiter XY vor mir steht oder halt der C-Level irgendwas, das ist mir relativ egal. Meine Philosophie ist halt, wir sind alle Menschen und es geht da alle mit Respekt zu behandeln und alle sachlich halt miteinander zu sprechen. Und das können die Leute so nehmen, wie sie wollen, aber dann kriegen sie von mir auch Feedback.
Ja, sehr gut. Jetzt möchte ich gerne noch ein Stichwort aufgreifen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen reingehen. Du hast ja gerade schon gesagt, klar, wir haben jetzt im Ende April haben wir den Artist Circus. Du bist ja auch dankenswerterweise dabei. Finde ich richtig cool. Und dein Thema zahlt auch ein bisschen das ein, wo ich jetzt gerne noch mal reingehen würde. Du hast gerade so ein Stichwort gesagt, so als Pre-Sales ist man ja auch ein Entertainer. Und jetzt habe ich auch vorhin noch mal nachgelesen in die Beschreibung von deinem Slot. Da steht da sowas drin wie tiefes Wissen, klar, emotionale Intelligenz, aber auch sowas wie, also Showmanship ist, glaube ich, das Wort, was in der englischen Beschreibung steht. Zu Deutsch würde ich sagen, vielleicht ist es sowas wie Schauspielkunst. Ne? Nimm uns da mal mit. Warum ist es dir so wichtig?
Ja, du musst ja, wir haben ja gerade davon gesprochen, dass wir diese Sales Cycles teilweise haben und dann lange präsentieren. Wenn du jetzt tagelang mir zuhören müsstest und ich erzähle dir ein Feature nach dem anderen, ein Fakt nach dem anderen, das ist ein bisschen langweilig. Und das irgendwann schaltest du ab, ja. Dann greifst du mit deinem Handy oder versuchst dich abzulenken. Der Mensch ist halt auch nicht dafür gemacht, irgendwie 10 Stunden lang Aufmerksamkeit zu machen, wenn es nicht interessant ist. Deswegen sage ich ja, du musst diese interessanten Stories machen. Du musst teilweise einen Witz auf eigene Kosten machen. Das, was ich gelernt habe, ist, dass wir Sales und Pre-Sales sind wie Patterchen halt vor dem Kunden. Und wir streiten uns dann. Also teilweise auch ein Act. Für mich ist Sales und Pre-Sales eine Art, ja, Konzert. Du bist derjenige, der sozusagen auf der Bühne steht und die Message an die Dame oder den Mann bringen möchte. Und das musst du halt interessant gestalten. Mit interessanten Stories, mit interessanten Fakten. Ansonsten wird es einfach langweilig. Und deswegen brauchst du halt diesen Lehrer in dir, der den Leuten was beibringen möchte. Du brauchst aber diesen Entertainer, der es interessant rüberbringt. Das sind zwei der Kernaspekte, die ich auch beim Hiring halt mir anschaue. Können Leute da gut performen, in Anführungszeichen, vor den Kunden? Deswegen ist wichtig auch, dass die zum Beispiel mal eine Präsentation machen. Wie präsentieren die? Du kannst tolle Gespräche, tiefgründige Gespräche mit Leuten haben, aber die können einfach nicht präsentieren. Aber das Pre-Sales musst du präsentieren können. Dich selbst und die Lösung.
Ist es eine Fähigkeit oder ist das, was man nur als Talent haben kann?
Das kannst du ein bisschen lernen, aber grundsätzlich ist es schon, glaube ich, eine gewisse Persönlichkeitssache. Also wenn ich jetzt da in die Runde schaue von deinen ganzen renommierten Kollegen wie Patrick oder sowas oder andere Leute, die haben dieses Selbstdarstellergehen natürlich auch irgendwie in sich. Ja, auch ich, das ist ja gerade voll ganz klar. Und das brauchst du ein bisschen, dass du das hast. Das sind auch die Erfolgreichsten. Es gibt auch diejenigen, die halt viel Empathie mitbringen. Das ist auch der andere große Aspekt, den ich beim Hiring halt mir gebe, dass Leute empathisch sind und auch geduldig. Aber das ist schon ein Thema, das fällt dir, ich glaube, Pre-Sales fällt dir leichter, wenn du so ein bisschen dieses Outgoing-Thema da hast. Weil du bist doch, das ist auch ein Thema, was ich dann haben werde, so ein bisschen der Focal Point in einem Unternehmen. Wenn es darum geht, jemanden auf die Bühne zu stellen, jemand irgendwas machen zu lassen, dann ist meistens der Pre-Sales gefragt. Wir haben keine Ahnung, wen wir auf die Marketingveranstaltung schicken. Pre-Sales. Der kommt am besten noch mit Domain-Expertise und Wissen und ist dann der Showman, der irgendwie vor Ort oder die Showwoman, die dann vor Ort die Scheiße rockt, ja? Also. Oder es geht darum, wir machen irgendwie eine große Runde, was brauchen wir Neues im Produkt? Dann ist der Pre-Seller auch gefragt, weil der kriegt ja das direkt beim Kunden mit. Das heißt, als Pre-Seller bist du der Focal Point im Unternehmen. Du bist an der vordersten Front, du gewinnst Kunden, du beeinflusst aber auch das Produkt, du beeinflusst das Marketing, du hilfst den SEs, den Leuten, die halt auch Cold Calling machen, ein paar Stories halt zu machen. Auch später bei der Kundenbetreuung bist du immer noch derjenige, der halt auch das Vertrauen geschaffen hat. Das heißt, auch in der späteren Kundenbetreuung bist du derjenige, der kommt und sagt, hier, ich habe dir das zu Anfang erzählt, hast du es so umgesetzt? Ja, habe ich umgesetzt? Freude. Also wenn ich zu meinen Kunden komme, zum überwiegend meisten, da gab es immer so ein paar kritische Punkte. Aber jetzt ist das eine super Beziehung, weil die halt erfolgreich geworden sind. Zu Anfang haben sie mich gehasst vielleicht auch, ja. Also ich habe da auch einige, da fühlen sich die Kunden wahrscheinlich ertappt, ja. Die haben mich dann, was ist das für ein Idiot? Der kommt schon wieder mit irgendwelchen dummen Sachen um die Ecke, ja. Warum behält er es nicht wie ein XY-Lieferant und springt, wenn ich sage, spring? Warum macht er das nicht? Alle anderen machen das, er macht's nicht. Und dann kommst du zu den Kunden und die umarmen dich und sagen, hier, ich hab's erreicht. Ich bin der interne Held, weil die Lösung halt so toll ist. Und das ist genau da, wo ich dann auch ein bisschen Stolz rausziehe, wenn die Leute einfach da sind und ihre Erfolgsstories erzählen. Ja, da sitze ich teilweise wirklich hinten in der Ecke und dann hören wir das Ganze an. Und dann reden die Kunden darüber, wie erfolgreich sie gewesen sind in der Lösung, was sie beeinflusst haben. Und es geht teilweise über den rein geschäftlichen Erfolg hinweg, weil wir haben Kunden, die Medikamente herstellen, Impfstoffe herstellen, und die übersetzen dann die Einsparungen, die gehabt haben, in Menschenleben.
Oh wow, okay, ja, verstehe.
Die sagen dann, aufgrund der Prozesseffizienzen, die wir in der Entwicklung gewonnen haben, konnten wir Menschenleben retten. Und du sitzt dann da als Softwareverkäufer und denkst dir so, fuck, ja, also was geht denn hier ab, ja? Und die können das mit Nummern und komplett beweisen. Und da steht dann der CPO oder der CFO da und sagt, dank dieser Software konnten wir x Menschen retten. Und dann stehst du da und denkst dir so, okay, hat doch irgendeinen Sinn gehabt, dass wir das verkauft haben.
Ja, das ist natürlich sehr inspirierend. Also da kann man ja über den eigenen Purpose, um mal jetzt auch diesen Anglizismus zu wählen, in seiner eigenen Rolle nochmal reflektieren, je nachdem, an wen man da verkauft und was man verkauft. Finde ich eine super Sache, wenn man vielleicht über die standardkapitalistischen Gedanken Return on Invest noch hinaus denken kann und vielleicht noch was Sinnstiftendes platziert. Also finde ich eine coole Geschichte. Danke dafür. Und ich musste gerade so schmunzeln. Du hast gerade, ich weiß nicht, ob du es, also wahrscheinlich hast du es so verinnerlicht, dass es automatisch passiert ist. Ich habe nämlich vorhin nochmal geschaut. Ihr schaut da gerade nach einem Value Solution Consultant, glaube ich. Habt ihr auch eine offene Stelle. können wir auch mal verlinken in den Shownotes. Und da hattest du geschrieben auf LinkedIn, hey, wir suchen jemand, der die typischen Pre-Sales-Fähigkeiten mitbringt, aber wichtig sind mir vor allen Dingen Empathie, Humor, Teamwork und Geduld. Du hast gerade drei von vier hast du genannt und Humor war ich jetzt mal, da wollte ich nämlich mal reingehen, aber im Prinzip hast du ja schon genau erklärt, was sich dahinter verbirgt. Und ich muss sagen, als du gerade so ausgeführt hast, mit welchem Anspruch wir oder du Pre-Sales lebst und interpretierst, ich muss schon mal sagen, hat sich das für mich begeisternd angefühlt, weil ich sage, das ist genau der Grund, warum ich auch diese Rolle so toll finde und warum wir 5 Jahre diesen Podcast machen und warum wir das Thema so bespielen. Gleichzeitig ist der Anspruch natürlich auch massiv. Ne? Du hast gerade bestimmt 5, 6, 7, 8 Schnittstellen genannt und auch Aktivitäten, in denen Pre-Sales irgendwie involviert ist und performen muss. Und gleichzeitig schaue ich halt auf die Realität und durfte jetzt auch bestimmt tausende von Software-Pitches über meine Karriere sehen, begleiten, auch mitgestalten. Und würde sagen, die wenigsten der Software-Pitches werden dem Anspruch gerecht, wie du ihn auch gerade beschrieben hast, mit diesem Entertainment-Faktor, mit dem nicht in Zahlen, Daten, Fakten abgleiten. Wir machen 3 Stunden ganzen Vormittag einen Demo-Termin und so weiter und gehen mal alle Features durch. Das ist die eigentliche Realität. Und ich habe mich dann so gefragt, woher kommt es eigentlich, dass die meisten Präsentationstermine eigentlich immer noch, also jetzt hoffentlich anscheinend bei euch ja weniger der Fall, aber warum sind die meisten eigentlich noch so kacke? Warum fehlt dieses Selbstverständnis?
Das hängt ein bisschen mit der Kultur zusammen. Du hast die Herausforderung, dass das Unternehmen ja einen gewissen Prozess einhalten möchte. Da ist immer der Mantel der Compliance irgendwie wird drüber gelegt und du willst ja eine gewisse Vergleichbarkeit der Lösungsanbieter irgendwie darstellen. Und wie kriegst du Vergleichbarkeit hin? Wenn du da viel Kreativität und alles Mögliche zulässt, da kannst du es nicht mehr vergleichen. Aber irgendwann musst du ja zu deinem Board gehen oder zu deinen Dingern. Das sind die Fakten, warum ich sage, die Lösung ist besser als die andere Lösung. Und deswegen versuchen die Kunden immer, das vergleichbar zu machen, das gleich zu machen. Und das ist dann halt einfach, wenn du da einen sehr stringenten Rahmen vorgibst und sagst hier, das sind die Dinge, die wir sehen wollen. Und wenn wir die nicht sehen, dann kriegt ihr keinen grünen Haken hinter der Box. Ja, deswegen gibt's ja diese ganzen Use Cases und ich möchte gern das Feld und irgendwas sehen. Und das ist dann langweilig und dient auch nicht dem Change Management. Weil dann machst du ja sozusagen Lift und Shift von dem, was ich heute habe, das mache ich in eine andere Lösung. Und da hat auch wieder, glaube ich, immer jemand gesagt, wenn du einen Scheißprozess offline hast und den digitalisierst, hast du einen Scheißprozess digital. Und das ist halt, was viele Kunden aus der Not heraus wirklich machen. Um es vergleichbar zu machen, um es compliant zu machen, ist es diese Vorgehensweise. Und das, glaube ich, muss man ein bisschen umkehren. Das sehe ich auch mit ganz vielen Solution Integratoren oder Beratungsfirmen, die dann auch diesen Fragebogen, 10.000 Fragen irgendwie vorgeben, weil dann halt, das war ein großer Mehrwert, weil ich hier diesen Fragebogen erarbeitet habe. Das ist der gleiche Fragebogen, den sie bei 10.000 anderen schon verwendet haben. Aber ich kann dafür toll Geld verlangen, weil der und das Unternehmen ja ahnungslos ist. Ja? Und das ist Schwachsinn. Und ich sage halt, schaut euch doch erstmal bewertungsfrei an, was die da machen bei dem Unternehmen, weil die haben ja irgendwie Referenzkunden gewonnen, sind ja in dem Sektor von den Bewertungsfirmen irgendwie gut abgeschnitten. Lass uns doch erstmal sprechen. Ja, also mein Anliegen ist, zuerst einfach mal mit Unternehmen auf ein Date zu gehen. Bringt doch mal eure Problembären und eure Probleme irgendwie an den Tisch und lasst uns erstmal reden. Da brauche ich keine Software für, da brauche ich keine Slides für, da brauche ich eine große Kanne Kaffee, vielleicht ein paar Snacks und dann reden wir erstmal, dann lernen wir uns persönlich kennen. Sind es alles Idioten, mit denen wir hier reden müssen? Ist der Frank Kappel ein kompletter Idiot? Oder mag ich den? Ja, kriegt er das irgendwie hin? Oder lass uns mal über eure Probleme reden. Die richtigen Probleme, nicht ich will digitalisieren oder ich will irgendwas machen. Was ist das Problem, was du wirklich hast, was du lösen möchtest? Und was habt ihr für Lösungsansätze? Und die Zeit muss ich viel mehr nutzen. Und dann kann ich das Ganze natürlich dann machen. Das ist auch so, wie ich Ausschreibungen mache. Die erste Ausschreibung ist sehr, sehr frei. Und da können die Lieferanten sich erstmal präsentieren und sagen, hier, so würde ich das Problem lösen. Anstatt ich da diesen Maulkorb oder diese Fesseln halt vorgebe. Und das sind auch die unerfolgreichsten Unternehmen, die zu Anfang mit dieser Excel-Tabelle kommen und mit diesem Maulkorb und mit diesem Compliance-Prozess, das sind die am Ende am unerfolgreichsten werden.
Mega spannend, was du sagst. Ich habe einen sehr guten Freund, der seit vielen, jetzt schon Jahrzehnten im IT-Einkauf arbeitet. Und da bin ich schon jetzt seit einiger Zeit daran, den mal zu überreden, hier auch mal in den Podcast zu kommen, um mal sozusagen seine Perspektive zu teilen. Weil das ist ja im Prinzip, also ich will jetzt nicht sagen die andere Seite, weil es ist ja nicht unser Gegner, sondern es ist ja im Zweifelsfall am Ende sogar unser Kunde und unser Partner. Aber der sitzt sozusagen auf der anderen Seite des Tisches und schreibt eben genau diese Anforderungslisten, die du gerade erwähnt hast. Und wir haben sie alle gesehen. Größter RFP, den ich jemals beantwortet hatte, hatte tatsächlich über tausende von Anforderungen, wo wir überall einen Kommentar und compliant, not compliant oder partially compliant anklicken mussten, also richtig wild. Du drehst schon mit den Augen, ja. Man sieht es im Video für die Leute, die auf YouTube unterwegs sind. Und ja, wie du halt sagst, am Ende geht es um die Vergleichbarkeit. Und ich kann mich an keinen einzigen RFP erinnern, wo der Setup so war, hier lieber Softwareanbieter, beantworte mal diese Anforderungen und am Ende haben wir dieses Projekt gewonnen. Ist nicht passiert. Aber das, was du gerade beschreibst, finde ich sehr charmant. Habe ich in der Realität leider wenig gesehen. Vielleicht waren wir auch in der Vergangenheit selten, also nicht mutig genug, um zu sagen, wir spielen das Spiel nicht mit und wünschen uns diesen Ansatz. So, und du nickst gerade schon.
Und deswegen habe ich meinen Spitznamen, weil ich halt dieses Spiel zu Anfang nicht mitspielen möchte. Ich beantworte keine Blindausschreibung. Ich bin seit 20 Jahren in dem Thema drin. Die Erfolgschancen im Blind RFP, wieder so ein Fachwort da zu gewinnen, sind unter 5%. Das hat schon jemand beeinflusst. Die haben sich schon irgendwas da Gedanken drüber gemacht. Da ist vielleicht jemand schon im Driver Seat beim Kunden. Deswegen lasst uns erstmal reden. Ich möchte deine Probleme verstehen. Ich möchte schauen, wie wir zu dahin kommen. Wie ist deine Kultur? Bist du bereit zum Change? Ja, hast du über Change Management nachgedacht? Wie willst du so eine Lösung betreiben? Was hast du bisher für Lösungen? Ja, warum sind die gescheitert? Meistens liegt nicht an den Lösungen, die du implementiert hast. Das liegt auch an dir selbst, dass das irgendwie nicht gut gelaufen ist. Ja, dass du nicht genügend Support beigestellt hast, dass du nicht flexibel genug warst, dass du da 5 Millionen Felder reingebohrt hast in die Lösung. Ja, und nachher finden deine Mitarbeiter es alles schrecklich, weil sie da irgendwie fast bei der Steuerverfassung sind, wenn sie irgendeine Lösung da benutzen sollen. Das ist halt, über was wir erstmal diskutieren müssen. Diese Liste irgendwann macht Sinn, aber nicht irgendwie die 1000 Fragen, sondern Sachen, die wirklich vielleicht auch mal ein Konzept anzufragen. Ja, und nicht irgendwie diese. Als Presenter, du hast da auch bestimmt, wie viel Ausschreibungen hast du beantwortet?
Also Tausende waren es vielleicht nicht, aber es müssen Hunderte gewesen sein.
Durch wie viele Excel-Tabellen hast du dich durchgequält?
Ja, es ist einfach Nonsens, ja.
Und wenn du 100 Fragen hast, wie oft hast du Nein reingeschrieben? Nein können wir nicht.
Ja, natürlich.
Du interpretierst doch dann die Frage in bestem Sinne und Gewissen, ach ja, unter der Prämisse und wenn ich das über, kann ich dann Ja reinschreiben, aber ich mache einen Kommentar, ja, aber dann läuft das halt so und so. Und dann siehst du in deiner Auswertung halt dann, alle haben Tick in der Box, alle können das. Das ist ein wertloser Exercise, diese Fragen da zu stellen. Weil alle werden versuchen, so viel möglich Ja's reinzubohren wie möglich. Und du hast dann Interpretationsspielraum. Du hast auch einen Wissensnachteil als jemand, der die Lösung sucht. Das ist so, als gehst du zum Autohaus und erklärst dem Autoverkäufer, wie ein Auto funktioniert. Wer hat mehr Ahnung? Der es täglich verkauft oder du, der einmal alle 10 Jahre mal ein Auto kauft?
Ja, das ist es. Und lustigerweise genau dieses Beispiel mit dem Auto, was ich übrigens sehr anschaulich finde, hat bei mir jetzt wiederum den Gedanken ausgelöst. Ich meine, wir können ja mal in der Consumer-Perspektive bleiben. Ne? Am Ende gehe ich natürlich, wenn ich jetzt in so ein Autohaus reingehe, dann weiß ich, okay, da steht ein Mensch, der will mir am Ende ein Auto verkaufen. Ne? Der verdient Geld dadurch, dass er mir ein Auto verkauft. Und gleichzeitig wird er sich fachlich schon deutlich besser auskennen als ich, muss man irgendwie eingestehen. Aber es ist halt irgendwo auch ein Zielkonflikt, ne? So unabhängige Beratung versus Verkaufen.
Das ist halt auch, dass du denkst dir immer, dass der Verkäufer dir irgendwas Böses möchte. Der will dir was verkaufen. Das ist ja schon, das ist der ursprüngliche Konflikt, ja, dass du hier jemanden Verkäufer hast und du brauchst eine Nachfrage. Das lese ich ja auch immer in allen, wo du auch das alles likest, in LinkedIn und Co. Wir sollen es den Leuten irgendwie einfacher machen, nicht verkaufen, zeigt mir die Informationen und dann, das ist aber auch extrem schwierig, weil das ist ein komplexes Gut, was wir verkaufen. Das kannst du nicht einfach mit Daten und Fakten beschreiben. Du musst das über, was brauchst du eigentlich? Ein Auto. Ich nehme immer das Auto. Ja, da kommt der Kunde zu mir und sagt, ich will ein Auto. Da könnte ich ihm jetzt ein Auto hinstellen. Aber dass ich damit seine Bedürfnisse treffe, das ist relativ gering. Da muss ich fragen, hast du Familie? Willst du in der Stadt fahren? Willst du lang fahren? Willst du Urlaube damit machen? Brauchst du Transportmöglichkeiten? Wie viele Sitze brauchst du? Hast du einen Hund? Hast du Tiere? Brauchst du Geländegängigkeit? Brauchst du irgendwie, wie lange muss das Ding fahren? Hast du eine Aufladestation zu Hause? Kannst du elektrisch? Kannst du nicht elektrisch? Das sind alles diese Fragen, die wir als Pre-Seller und als Seller halt dann irgendwie fragen müssen, um dann zu schauen, aha, nach den Informationen, die du mir gegeben hast, ist das richtige Auto für dich? Ansonsten hätte ich dir vielleicht, suchst einen Familienvan und ich biete dir ein 2-sitziges Sportauto an. Sieht geil aus und ist super, super toll. Aber das passt auf deine Bedürfnisse nicht.
Ja, wie gesagt, die Analogie gefällt mir sehr gut. Da kann man auf jeden Fall eine Lektion von lernen. Und das ist auch das Stichwort, wo ich jetzt gerne mal in die Zielgerade einbiege. Immer wenn wir beide miteinander sprechen, dann sehe ich hinter dir dieses massive Bücherregal. Und jetzt, also offensichtlich liest du sehr gerne. Aber vielleicht hast du ja einen konkreten Buchtipp für uns, wo du sagst, hier habe ich ein bisschen was für mich mitgenommen, für meine Philosophie zu führen, für meine Philosophie Presales zu machen.
Ich bin ein großer Verfechter, das habt ihr auch bei euch drin, das ist Medic.
Ja, sehr gut, das wurde gelesen.
Also das ist, das sieht man auch schon, das ist für mich eher für mich so ein Comicbuch, ja, weil das ist, am liebsten liest du ja Sachen, die dich selber bestätigen. Ja, du bist ja in deiner eigenen Bubble gefangen und du willst ja dann immer Bestätigung suchen. Und das ist halt für mich der ultimative Guide, wo ich am meisten Bestätigung für meine Meinungen halt bekomme. Ja, und das ist halt Medic und Medpic, je nachdem, wie man das heutzutage halt dann auslegt. Dass man halt wirklich schaut, diese Metriken und wer ist der Decision Maker, wer ist der Economic Buyer und so weiter. Und was ich auch dann tun soll, logisch, ja. Du weißt ja selber, was eigentlich die richtige Sache wäre. Du hast ja selber beschrieben. Eigentlich hätten wir uns mehr auf die Hinterfüße stellen müssen. Eigentlich hätten wir mehr disrupten müssen oder die richtigen Fragen stellen müssen. Und dafür ist das halt mal gut. Also ansonsten bin ich sowieso auf der Verliererspur. Der redet nicht mit mir und ich traue mich nicht, ihn wieder anzusprechen. Was ist das Schlimmste im Sales? Wenn der Kunde nicht mehr mit dir redet. Und da musst du halt Konsequenzen, dann ist es vielleicht vorbei, dann holst du den Line ab. Oder du suchst halt neue Wege zum Angang des Kunden.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du gerade dieses Buch gewählt hast. Immer wieder sprechen wir auch mit SEs und dann höre ich so Dinge wie, ja, aber so Qualifizierung, das ist doch das Thema von unseren Vertriebskollegen. Ich konzentriere mich doch hier auf die Fachlichkeiten, die Technik. Und ich sage dann immer, ja, stimmt. Also das ist vielleicht so das Fundament von deiner Berufsbezeichnung. Aber wenn du da halt aufhörst, dann wirst du halt auch immer da gefangen sein. Ich glaube, wir sind auch im Pre-Sales dazu angeraten, darüber mal nachzudenken, warum sollte ein Kunde hier eigentlich kaufen? Und wenn du Medic oder Medpic ausfüllen kannst, dann hast du am Ende eine sehr gute, granulare Antwort darauf, warum dein Kunde kaufen sollte oder vielleicht auch warum nicht. Und wenn du das nicht beantworten kannst, wie willst du dann am Ende irgendwie eine überzeugende Präsentation, Demo abliefern? Das funktioniert gar nicht. Von daher sehr stark. Danke für diese Ergänzung.
Das war auch für unsere Seller halt einfach auch ein Riesen-Learning. Weil du bist ja als Verkäufer so ein bisschen in Kunden verliebt und in die Nummer verliebt und alles Mögliche. Und dann kriegst du hier so einen Realitätscheck. Dann rechnest du mal einen Score aus. Wie gut ist denn gerade diese Geschäftsbeziehung, die ich da habe? Und dann kommt da irgendwie schlecht bei raus. Das tut weh. Und dann ist aber auch so ein bisschen Selbsterkenntnis zu sagen, oh, schade. Ja, da muss ich halt vielleicht mal nochmal gucken, dass wir da die Scores verbessern. Wie können wir denn das verbessern? Deswegen liebe ich wirklich diese Methodologie, die wir auch bei uns verinnerlicht haben.
Ja, finde ich super. Und ich würde mir auch da von den Pre-Sales-Menschen da draußen auch einfach mehr Verantwortungsbewusstsein, was dieses Thema angeht, wünschen. Also auch mal selber zu sagen, ist das hier wirklich ein Deal? Du hast es gerade so beschrieben, du stehst ja bei euch dann offensichtlich auch mal kritisch gegenüber manchen Deals gegenüber. Und ich finde es auch, es muss so sein, weil am Ende möchte ich ja auch selber, wenn ich jetzt dann stundenlang beispielsweise in einen RFP reinstecke oder eine Kundenvorbereitung oder was, dann will ich doch selber davon überzeugt sein, dass das hier sinnvoll ist, was wir hier treiben. Und wenn ich das nicht bin, dann hat das ein ganz merkwürdiges Bauchgefühl und dann wird am Ende auch meine Performance nicht stimmen, ja, um nochmal auf dieses Showmanship nochmal zurückzukommen. Also Frank, vielen lieben Dank, dass du uns mal, ich sag mal, hier in das Endgame vom B2B-Softwarevertrieb mitgenommen hast. Sehr, sehr coole Geschichten und ich freue mich total auf den 19. April. Da werden wir uns dann endlich mal auch persönlich mal treffen. Wird eine coole Sache. Danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank an euch, an dich. Ja, das war sehr, sehr kurzweilig, sehr nett. Vielen Dank.